Hyperfokus.
Hallo, ich bin Jessica Mach und dieser Podcast ist mein Hyperfokus für euch. Durchquert mit mir im Raumschiff FOMO meinen Mikrokosmos. Immer auf der Suche nach dem verlorenen Flow entfliehe ich meiner postberlinalen Depression und versuche endlich auf einem neuen Planeten zu landen. Dabei lässt mich meine ADHS voller Absicht mit bekannten und unbekannten Flugobjekten kollidieren und winkt mir fröhlich zu, wenn ich mal wieder in ein schwarzes Loch gesaugt werde. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Nächste Runde rückwärts. Hi Marie.
Hallo Jessica.
Hi. Schön, dass du mit mir sprichst in meinem Podcast. Warum möchtest du das gerne machen?
Ich bin ja recht spät diagnostiziert, erst dieses Frühjahr, und ich taste mich gerade daran, eben freunde mich damit an, dass ich ADHS habe, und dachte mir, vielleicht ist das auch nochmal was, um mit meiner Situation besser klarzukommen, um mich besser nicht kennenzulernen, aber vielleicht auch besser zu akzeptieren.
Darf ich mal fragen, wie alt du bist?
Ich bin 48.
48, alles klar. Spät diagnostiziert, auf jeden Fall auch sehr spät, ne? Ich dachte schon 40
sehr spät,
ist spät.
Genau.
Ja, aber es geht auch immer noch später, auf jeden Fall. Und sag mal, wie ist es dazu gekommen, dass du die Diagnose durchlaufen hast sozusagen?
Ich habe immer mehr Probleme im Job gehabt. Ich habe mich immer schlechter konzentriert. Hatte dann eine Chefin, die sehr anspruchsvoll war, die mich immer mehr getriezt hat und geärgert hat. Und ich hatte eine Kollegin, mit der bin ich gut klargekommen. Die hatte gerade eine Diagnostik auf Autismus. Und sie meinte, sie sieht mich da drin beim Autismus irgendwie. Und dann habe ich mich so ein bisschen durchgelesen, habe geguckt und dachte mir, ja, sehe ich auch. Aber irgendwie sehe ich mich mehr beim ADHS. Und dann habe ich relativ zügig, auch innerhalb von einem halben, dreiviertel Jahr in etwa, die Diagnostik bekommen. Ja, und habe dann eben auch jetzt teilweise Medikamente bekommen.
Okay.
Und mein Kind, die ist volljährig, die hat auch mit der Volljährigkeit kurz danach ihre Diagnose bekommen mit ADHS, Autismus und Hochbegabung.
Oh, okay. Und war das quasi so ein bisschen gleichzeitig oder war sie da früher dran als du oder habt ihr das gemeinsam?
Sie war ein bisschen nach mir dran. Sie hat dann nach meiner, ich habe ja das alles so durchlaufen. Und sie hat auch so gedacht, na gut, ich mache erstmal das Abi und dann gucke ich mal irgendwie, dass ich da eine Stelle finde, die mich diagnostiziert. Und das ist bei Kinder, Jugendlichen ein bisschen schwieriger gewesen, da jemanden zu finden. Und dann war sie dann mit der Diagnose dann ein bisschen, ja, nach mir dran.
Aha.
3 Monate oder so.
Aber hast du sie sozusagen da auch gesehen und deswegen das gemacht mit ihr? Oder seid ihr da gemeinsam dann irgendwie drauf gekommen?
Sie ist selber von alleine auch drauf gekommen und bis sie eben so auch, sie macht immer gerne erstmal auch vieles mit sich alleine aus und bis sie das dann eben so bespricht. Und wir sind dann eben zu dem Gespräch gekommen, wo sie meinte, ja Mama, ich bin auch oder ich denke auch, dass ich das habe. Und sie dachte, ja, auf jeden Fall hast du das auch. Weil du bist mir in so vielen Sachen so ähnlich, schon in der Kindheit, wenn es Probleme gab, sagt mein Mann, hat immer gesagt, ah, das ist doch nicht normal. Und ich so, ja, aber so bin ich auch, das ist normal. Ne? Und Kinderärztin hat auch immer gesagt, nö, da ist nichts, die ist einfach nur schüchtern und ein bisschen ängstlich und ach, da ist nichts, die ist voll normal.
Ja, da sprichst du gleich schon 2 total wichtige Punkte an, ne? Nämlich einmal, dass man natürlich innerhalb der Familie und vor allem eben, wenn mehrere Personen neurodivergent sind, gar nicht so wirklich merkt, gerade innerhalb in der Kindheit, dass da irgendwas sozusagen anders sein könnte, weil man sich ja wohlfühlt in seinem Umfeld und alle halt genauso sind, ne? Und das ist ja auch gut so, zum Glück, dass man da irgendwie so ein bisschen safe ist. Und gleichzeitig ist es auch spannend, dass viele aufgrund dieser Hochfunktionalität dann auch übersehen werden. Das haben wir ja wieder das Problem mit den weiblich sozialisierten Personen nochmal mehr, dass ja man halt so viel Energie aufwendet zu funktionieren und der Rolle zu entsprechen, dass man gar nicht gesehen wird, selbst bei Ärzten und Ärztinnen teilweise eben nicht, ne? Das ist super spannend.
Ja, sie hat ein super Abi gemacht mit 1,0. Klar, mit vielen Nervenzusammenbruch ist wahrscheinlich übertrieben, aber hat schon sehr viele Probleme und Ängste durchlitten. Mhm. Aber letztendlich hat sie eben funktioniert, hat sich da durchgekämpft und hat ein super Abi gemacht, was ich irgendwie ja eigentlich auch nicht anders erwartet habe, weil ich wusste, dass sie sehr, sehr schlau ist.
Ja.
Und ja, und hinterher dann, wo wir auch so dachten, okay, hätten wir es vorher gewusst, hätte uns das was gebracht zum Abi, wäre sie vielleicht nur stigmatisiert gewesen bei den Lehrern oder
ist die Frage,
das ist ja auch immer so eine Sache. Oder ob sie dann, ich meine, sie war ja so schon so ein bisschen so der Schlauberger und eben das komische Kind halt, und wenn dann eben noch gekommen wäre, dass sie ihre Diagnosen gesagt hätte, dann wäre sie, glaube ich, bei vielen Lehrern auch noch mal unten durch gewesen, dass sie dann gesagt hätten, so, jetzt hier unser kleines Autistenkind oder irgendwas. Also die waren da manchmal so schon nicht freundlich zu ihr, weil sie ja eben sehr schlau war und vieles wusste. Und da war das dann schon oft, dass die Lehrer dann meinten, so, jetzt unser Schlauberger mal eben oder irgendwas.
Ach Mensch.
Also ich glaube, die hätte die Diagnose wahrscheinlich in der Schule weniger gebracht.
Ja.
Das hätte man, Therapie wäre wahrscheinlich was Gutes gewesen schon in der Schule. Aber eben so eine öffentliche Diagnose, die man auch den Lehrern mitgeteilt hätte, wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen.
Ja, das ist, glaube ich, auch sehr abhängig von der Schule, ne? Da muss man Glück haben, dass man da irgendwie sich wohl genug fühlt sozusagen. Und das ist ja auch sowieso ein Problem, dass Diversität eh nicht so richtig gewünscht ist, ne? Also selbst wenn jetzt einer, also ob jetzt eine Diagnose da ist oder nicht, wenn man eben merkt, der braucht ein bisschen länger, der ist ein bisschen schlauer, der macht, ne? Also selbst diese Dinge werden ja so schwierig nur begleitet in den Schulen. Und das schon ohne Diagnosen. Also so haben wir ja generell das Problem bei den meisten Schulen, dass da nicht so gut drauf eingegangen werden kann. Aber sag mal, das heißt, du hast das schon, also du hast, wusstest du denn über ADHS oder über Neurodivergenz generell irgendwas? So im Laufe deines Lebens. Ist dir das schon mal irgendwo?
Ich wusste, irgendwann hatte ich, da waren wir mal irgendwie mit anderen Eltern unterwegs und da wusste ich eben, dass ADHS eben auch im Erwachsenenalter weiter bestehen kann. Allerdings habe ich da auch nur von Männern gehört, habe mir dann weiter keine Gedanken gemacht. Ich kannte auch einige Jungs bei meiner Tochter in der Klasse, die eben ADHS aus dem Lehrbuch haben. Also die waren sehr, ne, nicht von schlechten Eltern. Was da so im Unterricht abgelaufen ist. Und meine Tochter war auch auf einer Integrationsschule, aber sie selber ist eben nicht aufgefallen. Da wurde bei den Lehrern klar gesagt, ja, sie ist schüchtern und sie lächelt ja selten. Und beim Theater AG, da ist sie ein bisschen zu monoton mit der Sprache.
Ja.
Aber ansonsten, klar, sie hat funktioniert, ne? Sie hat ihre Hausaufgaben mehr oder minder gemacht. Auf welche Weise haben die Lehrer ja nicht mitbekommen. Sie hat ihre Klassenarbeiten immer in einer guten Note geschrieben. Und die ersten zwei Klassen hatte sie eben da ihre Arbeitshefte, was man da so in Deutsch und Mathe hat. Die hatte sie, im ersten Jahr hat sie schon die zweite Klasse mit diesen Arbeitsheften gehabt.
Ah, okay.
Und in der zweiten Klasse hat sie dann irgendwie schon Zusatzaufgaben bekommen, weil sie ja mit allem schon fertig war. Und aber was das eben so zu Hause für Kraft gekostet hat,
wollte ich grad
das fragen. Hat ja keiner gesehen.
Das wollte ich gerade fragen. Heißt also, ist sie denn gerne in die Schule gegangen oder war das sehr...
Nee, eher nicht, weil sie auch sehr gemobbt wurde, schon relativ zeitig.
Okay.
Gerade weil sie eben so durchs Schlaue, dann war sie sehr schüchtern, die Kleinste in der Klasse, viele Sachen, dann hat sie auch relativ zeitig eine Brille gehabt, also alles so die Sachen, was man eben anders ist.
Ja, die Kinder finden immer was.
Die beste Freundin von ihr abgewendet, auf Anraten deren Eltern wahrscheinlich, was an meine Schuld sein könnte. Also so, sie hatte nicht sonderlich viel, ist nicht gerne zur Schule gegangen, hat oft Bauchschmerzen gehabt. Ich habe sie oft abholen müssen, weil sie Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen hat. Und bis ich dahinter gestiegen bin, dass diese Bauch- und Kopfschmerzen eher so ein Überforderung, Unwohlsein sind, in der Schule, da habe ich, glaube ich, bis zur vierten Klasse gebraucht, bis ich das überhaupt so mitbekommen habe, was es sein könnte, weil sie auch im Kindergarten öfter mal hatte, dass sie Bauchschmerzen hatte und wenn man sie abgeholt hat, dann war sie eigentlich relativ fröhlich wieder und wollte eigentlich auch am liebsten was naschen und was toben und was spielen. Also da war nichts mehr von krank sein, die Rede.
Das ist sehr spannend, finde ich. Das ist tatsächlich ja häufiger der Fall, tatsächlich auch bei Kindern, die nicht neurodivergent sind, gibt es ja dieses typische Bauchweh vor der Schule oder auch vor irgendwelchen Klassenarbeiten oder sowas. Und da sind viele Eltern ja erstmal so, naja, Moment mal, das kann ja nichts Richtiges sein oder dir geht's doch gut, was ist denn los und so weiter, ne? Ich finde, egal aus welchem Grund jemand ein Unwohlsein hat, Bauchweh oder nicht Bauchweh, was auch immer es ist legitim, ne? Also es sollte nicht.
Ja, na klar, hat man selber als Erwachsener ja auch. Also ich hatte auch oft, wenn ich dann wusste, ich habe jetzt eine doofe Aufgabe auf Arbeit vielleicht oder ich habe da irgendein doofes Treffen vielleicht mit einem Chef, da war mir vorher auch kotzübel und Kopfschmerzen und am liebsten wäre ich auch zu Hause geblieben, aber ne, man drängt sich ja oder man überwindet sich ja als Erwachsener, weil man es ja eben muss.
Ja, und die Kinder, die können das nicht einordnen, die haben sicherlich spätestens in der Schule das erste Mal diese Art von Bauchweh und denken sich dann auch, naja, was soll ich jetzt das groß erklären? Die haben ja keine Erfahrungswerte, auf die sie zurückgreifen können. Die können eben nur sagen, ich habe Bauchweh und was letztendlich daraus gemacht wird, ja, sind sie ein bisschen abhängig davon, was das Umfeld sozusagen ihnen erlaubt, was es
Naja,
sein
klar.
darf. Und das ist natürlich sehr schade. Und da finde ich, müssten alle ein bisschen besser hinschauen. Und das mal ganz abgesehen von Diagnose oder keine Diagnose. Das ist wirklich ja was, was die Elternschaft uns eigentlich mitbringen sollte, dass wir ein bisschen achtsamer sein sollten und da auch genauer
Auf jeden
hinschauen
Fall,
sollten,
ja.
ne? Und ich denke, so eine Pause dem Kind zu gönnen, auch mal mitten im Schulstress zu sagen, komm, einen Tag Pause, kein Problem davon, ne? Geht die Welt nicht unter, sich auszuruhen und am nächsten Tag sieht das Ganze schon wieder
Ja, das
anders
habe
aus.
ich oft gemacht. Ich habe sie oft rausgenommen, wenn sie eben Bauchschmerzen hatte oder irgendwie Kopfschmerzen hatte. Ich meine, klar, wir sind auch zum Arzt gegangen, um es abzuklären, ob da nicht vielleicht doch irgendwas ist. Ne, man hat ja auch immer, man hat ja doch Sorgen, dass da vielleicht irgendwas sein könnte, eine Unverträglichkeit oder ein Kopf vielleicht, dass die Brille nicht stimmt mehr oder irgendwas. Andererseits war wieder, ich hatte es ja als Kind genauso, ne, also das, wo ich auch immer so dachte, ja, vielleicht ist es doch wieder normal oder, aber klar, ich habe ja oft irgendwie so kleine Pausen gegönnt, dass ich dann angerufen habe, gesagt, heute kommt sie nicht, kommt sie nicht. Oder ab Mittwoch dann Rest der Woche ist frei, sie ist zu Hause oder so. Aber das ist ja auch wieder, du musst ja dann diese Kinderkranktage nehmen, wenn du nicht im Homeoffice arbeiten konntest. Und als mein Kind klein war, gab es noch kein Homeoffice bei mir. Das heißt, du bist dann immer zum Kinderarzt gerannt, hast dann diese Kinderkranktage gehabt.
Ganz
Dann hast du
doof.
pro Person ja nur 10 Stück, 10 Stück der Papa ist aber auf Montage. Das heißt, am Ende, wenn meine alle waren, meine 10, dann musste er mir die überschreiben, die 10. Das war wieder eine Rennerei. Und
Absolute
so
Katastrophe.
Behörden und so weiter. Oh Mann, also ist eben auch nicht so mein Job, ne? Also.
Nee, das ist aber auch nicht familienfreundlich geregelt, ne? Das ist einfach doof so, ganz einfach, ne?
Das stimmt. Ich habe dann irgendwann auch gesagt, ich kann 3 Tage ohne Krankenschein selber krank sein. War ich halt krank. Irgendwann habe ich mir das dann so, weil ich dachte, ey, komm, jetzt musst du hier wieder das ausfüllen. kriegst dann wieder irgendwie, hast dann wieder die Kindertage, musst dann wieder sehen, dass der Papa das unterschreibt.
Dazu führt das
kriegst weniger
eben, ne?
Geld für Kinderkrank, wo ich auch so dachte, komm, dann leck mich am Arsch.
Ja,
dann,
ja,
Entschuldigung.
Ja, klar.
Dann bin ich halt diejenige, die krank ist. Mhm. Aber ist natürlich auch keine gute Stimmung dann im Büro, ne?
Nee.
Wenn du entweder ständig wegen des Kindes krank bist oder dann auf einmal selber krank bist.
Ja, zumal du natürlich da auch wieder mit deiner eigenen Sache arbeitest, ne? Da hat man ja auch dann vielerlei Symptome dem ADHS oder auch ADHS zu schulden, dass man einfach natürlich sich schon schlecht genug fühlt, sozusagen, dass man die anderen jetzt da im Stich lässt, sozusagen. Und wie werden sie reagieren?
Ja.
Werden sie mich schlecht bewerten? Ne? Bin ich dann unten durch, so ungefähr? Das sind ja auch nochmal Gefühle.
Na, es war schon Spießrutenlaufen. Du musst dann eben einmal im Sekretariat anrufen, auf der Schule, dann musst du im Sekretariat meines Arbeitgebers anrufen und dann muss ich noch in meinem Büro extra anrufen und meiner Chefin sagen, ich bin krank, ich bin wahrscheinlich die nächsten 3 Tage krank und nein, ich gehe nicht zum Arzt. Und dann war das schon so, ach okay, hast du keine Lust.
Ja klar, das ist blöd. Du sag mal, es ist ja so, dass jetzt deine Elternschaft sozusagen ist ja jetzt nun schon was älter, ne, 18 Jahre sozusagen. Und kannst du denn rückblickend oder hast du rückblickend denn schon mal das Revue passieren lassen, was das im Hinblick auf die ADHS-Diagnose jetzt, also hast du da, es ist ja so, wenn wir Kinder bekommen, das wissen jetzt alle Eltern, wovon ich spreche, dann werden wir ja selbst mit unseren inneren Kindern konfrontiert. Also wir werden zurückkatapultiert in unsere Kindheit, in unsere Jugend, was wir für Probleme hatten, wo wir Schwierigkeiten hatten. Das, was du vorhin auch schon gesagt hast, du kanntest auch schon Dinge wie Bauchschmerzen und solche Dinge aus deiner Kindheit oder dass du dich wiedererkannt hast in deiner Tochter auch schon im Kindesalter. Und was gab es denn da noch so, was dir jetzt im Rückblickend aufgefallen ist, was ihr so, naja, vielleicht nicht unbedingt, was ihr gemeinsam hattet, aber Dinge, die, wo du sagst, das hat mit dem ADHS zu tun, wie die im Familienalltag sozusagen aufgetaucht sind?
Naja, gut, ich meine, ich muss mal sagen, zum einen eben, dass ich ausgelaugt war, wenn ich die Woche über gearbeitet habe, am Wochenende, da mit groß mit Ausflügen und irgendwie große Touren, war ich nicht immer zu so bereit. Also es war auch oft, dass ich dann erstmal wirklich mich ausruhen musste am Wochenende und jetzt nicht so die Lust hatte, dass wir da irgendwo mit Sack und Pack irgendwo großen Ausflug machen von morgens bis abends und unterwegs vielleicht bloß eine Kleinigkeit irgendwie am Imbiss essen. Das hat mir dann für mein Kind doch einerseits leid getan, weil andere Klassenkameraden oder so erzählt haben, eben was die für tolle Ausflüge gemacht haben. Aber andererseits habe ich eben auch gemerkt, dass mein Kind auch ganz schön nach der Woche eben K.O. war und da auch nicht so in der Lage war, dass man da groß irgendwo hin ist oder dass dann eben auch alles ein bisschen zu viel war, angenommen so Spaßbad oder irgendwas, ne? Laut und voll und
also
da habe ich auch schnell gemerkt, dass es meinem Kind eigentlich auch kein Gefallen ist, wenn wir das machen.
Ja.
Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen was, wir fahren angenommen in irgendwelche Parks oder irgendwas, dass wir dann spazieren gehen, das Kind kann gucken, ob es vielleicht einen Roller oder ein Laufrad oder Rollschuhe mitnimmt, die man notfalls tragen kann. Man guckt, ob da vielleicht in der Nähe ein Spielplatz ist, wo vielleicht ein Wasserspielplatz ist, dass man eben so alles so ein bisschen eben je nach Bedarf machen kann, sich auch wieder zurückziehen kann in grünere Bereiche, zwischendurch vielleicht ein Eis findet oder so. Sowas haben wir dann viel gemacht, aber jetzt so richtige Ausflüge wie andere, weil wir sind, weiß ich nicht, dort oder auch Kino oder Puppentheater, sowas haben wir eigentlich auch selten gemacht, weil das alles zu anstrengend war. Stillsitzen, die Lautstärke, die Gerüche, das war alles recht viel für mein Kind und auch eigentlich für mich auch.
Ja, dann ist das ja eigentlich, hört sich das schon an, wie so ein bisschen eine fortgeschrittene, bedürfnisorientierte Sache, weil tatsächlich brauchen, glaube ich, viele Leute relativ lange dafür, wenn sie jetzt nicht selbst ähnliche Schwierigkeiten haben. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn nur das Kind sozusagen diese Schwierigkeiten hat und die Eltern denken, ja, aber komm, wir müssen mal jetzt was erleben und was unternehmen und das Kind ist eigentlich überhaupt.
Ja, das hatte ich manchmal auch. Wenn ich dann Energie hatte, dachte ich auch so, na, nur komm, nur machen wir mal hier irgendwie und kann ja nicht so schwer sein. Und hinterher habe ich es dann irgendwie, klar, das Kind war dann überreizt, ich selbst war überreizt. Hab mich dann noch mit meinem Mann gestritten, weil eben alles so anstrengend war und ich so dachte, ja toll, hast du wieder alles. Wolltest nur was Gutes tun, damit das Kind nicht in der Schule wieder sagt, ich habe DVDs geguckt am Wochenende. Sondern das Kind mal sagen kann, hey, wir haben einen coolen Ausflug gemacht.
Ja, aber das ist ja spannend, weil diese Kombination mit dem ADHS ist ja auch so, dass dein Gehirn sagt dir ja, pass auf, ich brauche Dopamin, wir müssen jetzt was Cooles machen, wir müssen das irgendwo herkriegen. Dann hast du halt so impulsive Entscheidungen, was man jetzt macht, ne? Man geht dann los und man ist total voller Energie und Vorfreude und dann dann ist man an dem Ort des Geschehens und merkt dann schon, ach du liebe Zeit, viele Leute, viele Geräusche, es ist zu warm vielleicht.
Ja.
Also diese ganzen Dinge, das stapelt sich ja ganz schnell. Und dann gibt es, glaube ich, so zwei Typen. Das ist einmal.
Aber die Umwelt spiegelt ja einem wieder und sagt, dass es nicht das Richtige ist, dass man eben mal was machen muss, das Kind raus muss. Also meine Schwester hat dann oft gesagt, komm, wir unternehmen dies oder jenes, wir treffen uns jetzt hier, wir machen das und das und das. Oder Freundinnen auch mit ähnlich alten Kindern, die dann gesagt haben, jetzt wir machen dies oder jenes, wo man dann auch, wenn ich dann abgesagt habe, dann zum einen gespiegelt bekommen habe, dass ich schlechte Mutter nicht, aber dass ich unfähig bin oder dass ich komisch bin, weil ich das meinem Kind vorenthalten möchte oder dass ich meinem Kind nichts zutraue. Das war oft. Und meine Schwester war dann oft sauer, wenn ich dann gesagt habe, nee, dieses Wochenende mal nicht, wir bleiben einfach nur zu Hause. Wir machen ruhig mal eine Runde um den Block und auf dem Spielplatz, aber wir wollen mal nirgendwo hinfahren, keinen Ausflug machen. Das wurden wir auch irgendwie komisch immer angeguckt, wenn wir dann abgesagt haben.
Ja, das Problem ist eben, genau, wie ich eben schon meinte, so es gibt halt verschiedene Dinge, die da greifen. Und bei diesen Ausflügen zum Beispiel gibt es auch, wie ich sagen wollte, zwei Typen. Der eine merkt schon währenddessen, dass es zu viel wird und sagt, komm, ich schaff's nicht, wir müssen irgendwie wieder heim oder so. Und der andere, der macht alles mit und ist total froh im Halligalli und crasht dann zu Hause. So, das ist ja auch nochmal sowas. Und dann natürlich, ja, im Vorhinein so ein bisschen das Gefühl, man muss irgendwas gerecht werden, was jetzt die Gesellschaft von einem verlangt, ne, oder was die anderen sagen oder erwarten. Das ist natürlich auch nochmal so ein Ding, womit wir sehr viele Schwierigkeiten einfach haben, weil wir wollen ja irgendwie mitmachen und gleichzeitig merken wir aber, wir können es nicht. Und dann wollen wir noch für unser Kind alles gut machen. Ja, wie kann man da am besten die Balance finden? Ne? Das ist fast unmöglich.
Ja.
Was hattet ihr noch für Schwierigkeiten oder wo würdest du noch sagen, hast du gemerkt, so im ganz normalen Alltag, was gab es noch so für Probleme? So?
Na, das war zum einen das Essen eben, dass manche Essen, Körperpflege, das waren so Sachen eben, wo ich aber auch wieder im Nachhinein dachte, ja, so war ich auch, kann ich nachvollziehen. Und ich versuche es besser zu machen, weil meine Mutter hat mich da oft reingezwungen.
Also sie wollte
nicht
so.
Du magst das nicht essen, dann bleibst du halt so lange sitzen und isst das.
Ah, okay, also quasi sie.
Sie wollte bestimmte Sachen nicht essen oder bestimmte Konsistenzen mochte sie nicht.
Ja.
Und auch vielleicht so manche Sachen, ich habe die dann halt rausgesammelt, wenn sie halt gesagt hat, sie mag halt keine Paprika in diesem Mischgemüse, dann habe ich das Paprika raussortiert. Das war in Ordnung.
Ja.
Meine Mutter hätte das durch ein Sieb gedrückt. Die hätte das irgendwie dir untergemogelt, indem sie es püriert hätte. Und so bin ich halt nicht gewesen. Dann habe ich es halt raussortiert. Ich war damit fein. Solange sie dann eben, oder wenn sie dann eben sagt, sie isst das Gemüse nicht, dafür isst sie dann eben Kartoffeln und irgendwas anderes eben, dann ist es auch in Ordnung. Also sie musste das nie essen. Ich habe dann versucht, möglichst irgendwas zu finden, was sie gerne mag. Oder eben, ob man dann eben wirklich zu dem Entschluss kommt, okay, du isst jetzt eben nur blanke Kartoffeln oder nur die Nudeln mit bisschen Butter oder so, wenn das in Ordnung ist und so, sind wir eigentlich ganz gut dann gefahren. Oder eben so wie Duschen, Haare waschen, Zähne putzen, das war auch immer ein Drama. Weil das dann eben geweint wurde, geschrien wurde, das Haare waschen unangenehm ist, das
also so.
Baden unangenehm
okay.
ist, das Zähneputzen eben, ne, sowas alles. Also da war dann auch, dass man da mit viel, ja, Engelszungen, viel Geduld versucht hat schon, dass irgendwie doch die Zähne geputzt werden, weil ich eigentlich ihr vermeiden wollte, dass sie schlechte Zähne kriegt, so wie ich die hatte oder habe.
Ja, das verstehe ich.
Immer dieses, ne, immer dieses einerseits, wo ich so denke, ja, meine Eltern haben es so gemacht und nee, möchte es gern anders machen, ich möchte ihr manche Sachen ersparen. Und ich meine.
Ja, also du meinst so sensorische Sachen?
Ja, sensorische Probleme halt. Und ich meine, das gute Waschen und Haare waschen und so weiter, ich glaube, das kennt, oder Duschen kennt jede Familie irgendwie, dass die Kinder da das vielleicht nicht so gerne machen oder so. Und
aber woher wusstest du, dass es bei deinem Kind. Ja. Woher wusstest du, dass es bei deinem Kind sozusagen oder dass es dein Kind mehr stört als andere Kinder? Weißt du, wie ich meine?
Ich hab's nicht. Ich wusste es jetzt nicht genau. Ich meine, ich hab's mir einfach. Man hat ja auch nicht viele Sachen. Man redet ja auch nicht mit allem über mit anderen
ja.
Eltern und so viel Kontakte hatte ich dann. Ich meine, ich war zwar nach der Geburt mit einigen Frauen so in einer Krabbelgruppe, aber danach hat sich das alles sehr als wir arbeiten waren, sehr vermindert. Ich meine, klar, da hat man ab und zu mal beim Spieltreff dann die eine Mutter gesehen beim Kindergarten, weil da das Kind vielleicht zum Spielen mitgegangen ist oder, aber ich meine, dann unterhältst du dich ja auch nicht darüber, gerade wenn Mütter oft zu judgen sind, irgendwie,
total.
Was ihre Kinder alles Tolles können. Und ich, ne, da bin ich gar nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ach, mein Kind lässt sich nicht gerne Haare waschen und duschen irgendwie. Ja, da ist man gar nicht so, bin ich gar nicht so. Ich habe dann ab und zu eine Freundin gefragt, ob das bei ihr auch so ist, ne?
Klar, aber die Frage ist ja auch, selbst wenn du das so formulierst, würden ja auch alle sagen, ja, das kennen wir, das ist, ne, das ist bei uns auch so, weil sie ja auch trotzdem nicht wissen, welche Intensität du meinst sozusagen oder wie schlimm es dann ist. Also wenn die Kinder natürlich quietschen und sich wehren beim Waschen, das kennt wirklich, glaube ich, jeder. Aber man weiß eben nicht, dass es doch für andere wirklich eine Qual ist, ne? So teilweise. Das ist ja ein Unterschied.
Ja.
Das kannst du ja selbst
nee,
gar nicht richtig merken, ob es jetzt, wie schlimm ist es denn jetzt, ne? So.
Also der Nachbar ist noch nicht hochgekommen damals, aber ich habe immer gedacht, das muss doch das ganze Haus eigentlich hören. Weil das ist
ja.
So hellhörig. Du hörst eigentlich alles. Eigentlich wundert mich, dass das Jugendamt noch nicht gekommen ist.
Hattet ihr früher, gab es da schon diese U-Untersuchungen? Ja, wahrscheinlich, ne? Na klar.
Ja.
Regelmäßige Besuche beim Kinderarzt oder Kinderärztin. Wurde denn da irgendwas mal?
War immer alles in Ordnung, laut Kinderärztin. Ich habe sie auch darauf angesprochen. Einmal, als mein Kind relativ klein war, da ist sie immer auf Zehenspitzen gegangen. Und sie haben das auch abchecken lassen, ob es vielleicht was am Hirn sein könnte, weil die Geburt auch nicht so ohne war. Da war aber dann Gott sei Dank alles in Ordnung. Und ich hatte dann irgendwie was, einen Bericht gesehen über einen Jungen mit Autismus-Spektrum-Störung.
Ja.
Und habe dann das bei der Ärztin angesprochen, eben hier dieses hässliche Autismuswort. Ob es das vielleicht sein könnte, Asperger. Und dann meinte die Ärztin, nein, und die ist ja ein Mädchen und überhaupt, okay, dachte ich mir, gut, dann hast du das abgeklärt, dann wird schon alles in Ordnung sein und dann guckst du einfach, außerdem Zehenspitzenlaufen ist ja auch nicht ganz so schlimm, gucken wir, machen wir Übungen, dass sich nichts verkürzt und dann, ja, ist es halt so. Und später in der Schule dann, als dann die Frusttoleranz sehr gering war,
ja.
Wenn was nicht geklappt hat, Rumgeschreie, Rumgeheule, sich an den Kopf hauen, dass man ja dumm ist, hat sie dann gesagt, oder dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das habe ich dann mal angesprochen bei der Ärztin. Und ja, naja, da ist er halt sehr, sehr pingelig, meinte sie. Das ist ja gar nicht schlimm. Da kommt sie noch hinter, das muss er einfach lernen. Und nee, da ist nichts. Und dann dachte ich auch so, ja, okay, dann. Vielleicht ist es bei anderen Kindern ja auch so, dass sie nicht Hausaufgaben machen wollen, das hörst du bei so vielen.
Ja. Was hast du für innere Kämpfe ausgekämpft?
Ja, mich auch irgendwie, es hat mir auch leid getan, dass sie so, weil ich immer so meinte, du sagst doch sowas nicht, du bist nicht dumm, du bist alles andere als dumm und das kriegen wir schon hin und ist doch in Ordnung und du musst auch gar nicht so ordentlich schreiben. Kann man doch gut lesen, ist doch alles in Ordnung. Und aber sie war da auch sehr manchmal, wenn das eben das Gemalte nicht so aussah, wie sie es halt gerne haben wollte, da ist sie gleich ausgetickt und sehr, ja, hat sehr viel geweint, geschrien, das gleich sofort zerrissen und ja, so Sachen halt, ne? Und
Impulskontrolle, ja.
mir hat's halt immer leid getan. Ich wusste dann manchmal auch nicht, was macht sie jetzt irgendwie? Groß reden bringt oft nicht. Und dann war dann oft, wo ich so dachte, okay, dann beruhig dich erstmal und dann gucken wir, kann man ja später nochmal drüber reden oder willst du in den Arm genommen werden? Nee, lass mich in Ruhe, dann okay, dann lasse ich dich lieber erstmal in Ruhe. Also ja, ich wusste dann halt auch nicht, was machst du jetzt? Gehst du damit um?
Wie ging's dir dabei selbst?
Es ging mir schlecht
Okay.
dabei.
Also habt ihr zu Hause schon auch viel, ja, das, du musstest es irgendwie tragen und begleiten und musstest es selber
Ja,
auch.
zumal mein Partner auf Montage war Montag bis Freitag. Eigentlich ab nach der dritten Woche der Geburt, eigentlich dann überwiegend bis zu Corona hin.
Oh.
War ja eigentlich immer überwiegend auf Montage.
Also ist es bei dir geblieben eigentlich im Prinzip, ne, diese ganze
Ist
Nummer.
alles an mir hängen geblieben. Eigentlich war ich damit auch fein, weil ich dann schon so meinen Ablaufplan hatte, wie alles läuft, mit Essen und mit irgendwelchen Ausflügen, beziehungsweise Ausflügen oder Beschäftigungen, Unternehmungen am Nachmittag, vielleicht mal irgendwo Kleinigkeiten irgendwo hin oder Spielbesuch oder so. Das habe ich schon soweit alles. Es ging eigentlich ganz gut, so mein Plan, den ich so hatte, bin ich eigentlich ganz gut mit zurechtgekommen.
Und hast du für dich denn auch was tun können in der Zeit oder bist du selbst, hast du dich selbst zurückgestellt?
Ich habe für mich so, also für mich selbst habe ich gar nichts gemacht. Deswegen habe ich irgendwann auch mit Depressionen krankgeschrieben gewesen.
Oh, wie alt war dein Kind da?
Meine Tochter war dann 10. Da war ich dann, Krankengeld ist ausgelaufen, also war ich 1,5 Jahre krankgeschrieben mit Depressionen, wobei ich im Nachhinein denke, dass es wahrscheinlich gar keine Depressionen in dem Sinne waren, sondern eher irgendwie, ah, der ist Burnout
Ja,
vielleicht oder
könnte gut sein, ne?
sowas eher in der Art, weil die Antidepressiva haben mir auch nicht wirklich geholfen, die ich da genommen habe. Also Therapie hatte ich gehabt. Die Therapeutin hat das aber auch noch nicht richtig verstanden, was mit mir los ist. Und war dann irgendwie nach der Meinung nach, ich weiß gar nicht, ich glaube 12 Stunden kriegt man ja. Ich glaube, nach 8 Stunden war sie der Meinung, ja, die anderen können wir ja aufhalten für Notfälle, wenn es ihnen schlechter geht. Und dann hatte ich auch noch eine andere Krankheit und war dann, wurde dann operiert an der Schulter und dann war sowieso erstmal nicht an Therapie zu denken. Und letztendlich habe ich mich da auch nie wieder gemeldet bei der, weil ich mich da auch gar nicht wohlgefühlt
Ja,
habe.
schade, ne?
Aber ist ja immer, du musst ja irgendwie, bist ja froh, wenn du überhaupt einen
Ja.
Therapieplatz bekommst. Das war vor 8, 9 Jahren. Ich meine, wenn ich jetzt bedenke, jetzt habe ich eine super Therapeutin, habe ich wirklich Glück
Toll.
gehabt. Die ist wirklich, die geht auf mich ein und alles, aber damals, weiß ich nicht, habe mich da gar nicht wohlgefühlt. Die war so ein bisschen eher so, hatte manchmal den Eindruck, ich habe meine Mutter gegenüber sitzen, die mich jetzt weiter
Oh
judgt und
no.
mir sagt, wie schlecht ich bin. Und da war eher kontraproduktiv das Ganze.
Mensch, das ist wirklich sehr, sehr ärgerlich. Muss man
Ja, aber ich
ganz.
glaube, die Zeit war damals auch noch nicht für eine Diagnose für mich gegeben. Ich glaube, vor so 8, 9 Jahren war noch nichts mit Erwachsenen ADHS bei Frauen so groß.
Hätte dir das denn geholfen? Eine frühere Diagnose?
Ich denke schon, weil ich dann zum einen vielleicht auch, dann hätte ich ja gewusst, was mit mir los ist und hätte mich dann vielleicht weniger durch die Arbeit gequält. Ich bin jetzt so weit, ich habe vorher im Büro gearbeitet. Inzwischen bin ich beim gleichen Arbeitgeber im Callcenter.
Ah,
Weil ich da eben eine geringere Aufmerksamkeitsspanne habe. Ich meine, dass ich telefonieren eigentlich hasse, ist mal eine andere Sache.
Ja.
Aber das ist so
Ich
Pest
auch.
oder Cholera gewesen. Entweder
Ja.
du bearbeitest Akten, machst dabei viele Fehler, hast dann Rückstände, weil nicht genug Leute da sind und kommst aus dem Urlaub wieder und musst erstmal den ganzen Rückstand bearbeiten oder nach Krankheiten. Oder eben du gehst ins Callcenter, telefonierst den ganzen Tag, bist aber dafür, wenn du abends auflegst, fertig und musst morgens eben, weißt du, es ist ein neuer Tag, das sind neue Menschen, die anrufen. Du musst nichts aufarbeiten, du musst nicht sehen, dass du eben noch Rückstände fertig kriegst, du wirst nicht angemahnt, dass irgendwas ganz eilig, dringend ist. Und dadurch, ja, aber wenn ich das vielleicht vorher gewusst hätte, dass ich ADHS habe und vielleicht schon vorher die Medikamente bekommen hätte, dann hätte ich vielleicht auch meinen Aktenjob gut hinbekommen. Aber gut, so ist es halt gelaufen und nun muss ich mich damit abfinden. Ist schon in Ordnung.
Ja.
Aber vielleicht hätte es mir eben auch in der Erziehung geholfen, zu wissen, dass ich ADHS habe,
Ja.
weil dann wäre es ja auch vielleicht gleich klar gewesen, okay, du hast ADHS, vielleicht hat dein Kind auch ADHS. Und vielleicht wäre man dann schneller in eine Therapie für mein Kind gerutscht, weil das hätte ihr sicherlich geholfen, eine gute Therapeutin.
Und euch zu Hause hätte das auch geholfen, ne? Zu Hause, so
Zu
im,
Hause auf jeden Fall
ne?
auch,
Das
klar.
hätte euch allen
Für
geholfen,
Strategien
ja.
irgendwie. Ja, hätte.
Hätte Fahrradkette, ne? Aber so wie ich das jetzt höre, wie du das erzählst, habe ich den Eindruck, dass das so ein bisschen Glück im Unglück war bei euch, weil dadurch, dass du dich selbst so oft wiedererkannt hast, konntest du, glaube ich, auf deine Tochter sehr gut eingehen und hast das vielleicht sogar oft unbewusst richtig gemacht. Also.
Das denke ich schon, aber ich habe trotzdem auch viele Fehler gemacht, weil ich habe irgendwann.
Das ist doch schön, oder nicht? Machen wir alle, natürlich.
Klar, aber ich meine, nach der Einschulung, ich bin irgendwann in so ein Loch gefallen. Es war nur noch Stress und anstrengend alles. Ich bin immer weniger zum Putzen und Aufräumen gekommen, sodass ich mich dann schon geschämt habe, wenn es dann hieß, kann der und der zum Spielen kommen.
Oh ja.
Es war dann irgendwann so, dass ich dann so, wenn ich wusste, okay, morgen kommst du zum Spielen, so in Not ganz schnell geputzt habe und gemacht habe, irgendwie große Sachen, was im Wohnzimmer vielleicht rumgelegen hat an Unordnung, nur auf den Haufen gepackt, ins Schlafzimmer geschmissen habe und das dann eben das Wohnzimmer einigermaßen aussah. Und irgendwann war das aber auch so, dass dann irgendwann die Wohnzimmertür zublieb. Und das war mir sehr unangenehm. Und meinem Kind, denke ich mal, war es auch unangenehm. Sie hat dann trotzdem ihre Spielbesuche gehabt. Aber du konntest dann eben, wenn die Eltern zum Abholen gekommen sind, ich habe die gar nicht reingelassen. Ich habe dann versucht, dann
Ja.
gleich an der Wohnungstür die abzufertigen. So nach dem Motto, irgendwie, Max, deine Mutter ist da. Tschüss, bis nächste
Ja.
Woche. Also das, und ich meine, das ist dann irgendwann auch vielleicht anderen aufgefallen, also ihre beste Freundin. Das war dann, ich glaube, ab der 5. Klasse war das dann so, dass die Freundschaft beendet hat. Und ich denke, so rückwirkend war das auch der Mutter geschuldet, weil die Mutter war sehr mit Putzwahn und Ordnung. Und das Kind musste sehr ordentlich schreiben. Sie musste ihre Hausaufgaben 5, 6 Mal neu machen, wenn das nicht ordentlich
Ach,
aussah.
das arme
Ich war immer froh,
Kind.
wenn mein Kind die Hausaufgaben gemacht hat und wenn man es gut lesen konnte.
Ja.
Ich habe dann immer gesagt, ach, streich durch, schreib drüber hin, ist in Ordnung, wunderbar. Schönschrift gibt es ja nicht mehr heutzutage. Und ja, diese Freundschaft war dann eben beendet, hat mein Kind auch sehr drunter gelitten. Ich meine, vielleicht lag es auch an was anderem, ich weiß es nicht, aber vielleicht beziehe ich das auch alles nur so auf mich,
Ja,
aber
ich
ich
wollte es
glaube,
gerade
das war
sagen.
auch noch ein, es war eben ein Grund mit, glaube ich, irgendwie. Also.
Ja, weißt du, aber es ist tatsächlich ja so, dass wir ganz leicht Dinge auf uns beziehen, ne? Wir haben ja einfach diese Grundeinstellung oft, dass wir einfach Angst haben vor Zurückweisung, ne? Das ist dieses RSD, wo wirklich einfach alles Mögliche für uns sich so anfühlen kann, als wären wir daran schuld oder als würden wir ja einfach, hätten wir was falsch gemacht oder würden es falsch machen, bevor wir es überhaupt erst versucht haben, ne? Also es ist ja ganz oft was uns bremst und was uns schlechte Gefühle geben kann. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Du hast quasi dein inneres Chaos nach außen gebracht. So sah deine Wohnung aus. Das kennen, glaube ich, die meisten ADHS-Mamas auf jeden Fall. Also und ich finde es immer schön, wenn ich zum Beispiel jetzt bei Instagram oder so sehe ich bestimmte Reels, wo Leute ihr Chaos in der Wohnung so, ne, filmen, Leute mit ADHS. Und
inzwischen kann ich es auch, finde ich es beruhigend. Früher habe ich immer gedacht, wie kann man das nur filmen und zeigen?
Ja, ja, und dann gibt es die, wo ich immer lache, sind die Mädels, die noch oder eben willentlich keine Kinder haben und bei denen es trotzdem so aussieht. Und ich denke mir dann immer, ja, bei mir machen noch zwei Kinder drin rum. Also das ist ja nochmal Level 10 oder so obendrauf, ja. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Und es ist auch ganz wichtig, da, dass Leute das sehen, dass das normal ist. Und da, also das ist wirklich normal, ne? Also wenn was normal ist, dann das.
Aber ich glaube, für meinen Jahrgang ist es ja auch nochmal das, so die 70er-Jahrgänge irgendwie in den 80ern aufgewachsen. Das ist dann, das alles eben auf die Frau zurückfällt, obwohl ja der Mann genauso aufräumen könnte, wenn er da ist und Bock hätte.
Ja.
Und der genauso putzen könnte und alles, aber wird ja dann alles ist alles dann letztendlich auf mich geschoben, wenn dann mal Schwiegerfamilie zu Besuch war, oh, was ich mir da hab anhören können.
Ja. Aber kannst du dir denn jetzt, weil du sagst, du bist ja sozusagen ältere Generation, kannst du dir denn von heute diese ganzen Entwicklungen annehmen für dich? Hilft dir das zu reflektieren und kannst du reflektieren? Weil das ist auch oft ein Problem von älteren Generationen, dass die das
kommt,
nicht können.
Es kommt alles, aber ich weiß halt inzwischen, ich kann immer noch nichts dafür. Es ist nun mal, das ist halt wirklich, es ist nicht einfach aufzuräumen mit ADHS und es ist alles so, du musst ganz schön am Ball bleiben und dich da wirklich am Riemen reißen und wenn dann irgendwas dir dazwischen kommt, dass du sagst, Mittwoch putze ich aber das Bad, ja scheiße, und dann musst du Mittwoch irgendwie zum Arzt zu irgendwas, ja Donnerstag ist das nicht vorgesehen.
Nee.
Ne, also da ist ja irgendwie das Zeitfenster ist schon wieder erledigt. Und gut, ich meine, inzwischen ist dann, wo ich so denke, ja gut, dann ist halt nächster Mittwoch, mein Gott, also geht schon irgendwie, aber ich habe mir da früher sehr, sehr viele Vorwürfe gemacht, habe sehr drunter gelitten unter allem irgendwie. Und ich kann es jetzt entspannter sehen, meistens. Und weiß halt, ich kann nichts dafür. Das ist halt auch leider ein Zeichen dieser Krankheit. Oder in der Krankheit ist es ja nicht wirklich, aber eben eins dieser
Symptome.
Ja, Symptome, genau. Und ist ja, ich meine, ich habe jetzt erst seit Anfang des Jahres oder seit dem Frühjahr meine Diagnose. Ich meine, klar, noch bin ich nicht mit allem irgendwie so fein, aber es ist oft, dass ich so auch so ohne die Therapeutin so reflektiere, was in meiner Kindheit, Jugend, junger Erwachsenenzeit, was da so abgegangen ist bei mir, wo ich so denke, ja, du warst gar nicht schuld. Du hast dir da wieder alles einreden lassen, hättest du das vorher vielleicht gewusst, wärst in bestimmte Situationen gar nicht gekommen.
Ja.
Ja, aber eigentlich trotz ADHS, ich meine, ich hab ein schönes Zuhause, ich habe einen Beruf, ich habe einen Mann, ich habe ein tolles Kind. Ich meine, so viel habe ich dann doch nicht falsch gemacht.
Ach, wie schön.
Ja, also.
Was würdest du deinem Vergangenheits-Ich sagen, deiner Vergangenheits- Person als Mutter sozusagen, als du ja in deiner schwierigsten Phase warst, vielleicht wo du zu Hause warst mit deinen Depressionen, was hätte dir denn geholfen? Oder was, wenn jetzt jemand käme und dir gesagt hätte, pass auf, das und das.
Nimm Hilfe an. Lass dir nicht einreden, dass du immer für alles verantwortlich bist. Tu die Familie mit einbinden. Tu dir nicht so viel Kritik annehmen von Leuten, die dir gar nichts bedeuten. Das alles würde ich meinem Vergangenheits-Ich sagen. Und ich meine, es fällt mir immer noch schwer, Hilfe anzunehmen.
Ja.
Also das, da muss ich auch noch sehr lernen mit.
Und wenn du deiner Vergangenheits-Ich etwas sagen könntest, was positiv ist, also wofür du sie sozusagen loben würdest und was sie gut gemacht hat.
Ich meine, intuitiv habe ich ja eigentlich in der Erziehung alles richtig gemacht. Ich habe ein super Verhältnis zu meiner Tochter. Sie kommt mit allen Problemen, die sie hat, kommt sie zu mir. Wir können reden über alles. Sie muss sich nicht scheuen, mir irgendwas zu sagen, was vielleicht peinlich ist oder was. Wir finden immer eine Lösung. Ich akzeptiere mein Kind so, wie es ist. Und ich meine, eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Ich meine, sie hatte trotzdem eine schöne Kindheit, das sagt sie mir auch oft. Und wir haben ja auch, ich meine, ich habe sie nie irgendwie jetzt so diese Meckerattacken, wie ich es von meiner Mutter kenne, wie die mich manchmal ausgemeckert hat. Das habe ich eigentlich, klar, manchmal habe ich auch gemeckert, aber trotzdem sind wir abends dann immer mit einer Umarmung irgendwie auseinandergegangen. Und mit einem, ich hab dich lieb und allem und ein Küsschen. Und das hatte ich eben selber in meiner Kindheit nicht und ich denke, ich habe das richtig gemacht.
Oh, ich finde das so schön. Danke, dass du das gesagt hast. Das ist toll. Das ist wirklich toll.
Danke.
Und hast du denn Wünsche, wie es jetzt weitergehen soll? Wünschst du dir für dich persönlich was und für deine Tochter jetzt mit der Diagnose kommt? Was kann jetzt die Zukunft bringen?
Ich warte jetzt auf meine Autismusdiagnose. Da wünsche ich mir, dass das jetzt vielleicht einfacher vonstatten geht, dass ich hoffentlich die richtige Person habe, die mich diagnostiziert. Und meinem Kind wünsche ich halt, dass sie weiter eben in Therapie ist. Ich meine, sie hat ja noch ein paar Stunden und das jetzt eben, ich meine, jetzt fängt ja das Leben an mit Abitur hat sie. Dass sie jetzt eben was Schönes findet, entweder eine Ausbildung, die ihr Spaß macht, oder eben ein Studium, wo sie sich probieren kann. Es ist ja nicht so, dass sie jetzt das durchziehen muss. Ich meine, sie kann ja erstmal gucken, was ihr gefällt. Auch wieder was, was ich nicht durfte. Ich musste es einfach durchziehen damals, als ich mit 16 die Lehre gemacht habe. Sie kann da gerne ihre Fehler machen und wir fangen sie auf. Wir sind ja da. Und ja, das wünsche ich meinem Kind halt und ich hoffe halt auch, dass ich jetzt mit Therapie und Medikamenten vielleicht auch noch ein bisschen unbeschwerter und mit mehr Selbstsicherheit durchs Leben gehen kann. Vielleicht wieder Auto fahren könnte. Das habe ich mich die Jahre nicht getraut, obwohl ich seit bestimmt 27 oder 28 Jahren einen Führerschein habe. Und ich bin in diesen 28 Jahren, ich glaube, ich kann es an zwei Händen abzählen, wie oft ich Auto gefahren bin.
Das finde ich toll, dass du das sagst.
Ich würde so gerne, weil ich meine, wir haben das Ding vor der Tür stehen. Und manchmal wäre es wirklich so einfach, wenn so Ersatzverkehr ist, dass man dann doch sagt, ach komm, scheiße, ich steige jetzt ins Auto, ich fahre jetzt einfach irgendwie auch ins Umland, ich mache einen kleinen Ausflug in den Wald. Naja, so muss ich halt sehen, dass ich erst mal mit dem Ersatzverkehr zur S-Bahn komme und dann raus irgendwo hin. Ne? Und ich traue mich einfach nicht Autofahren.
Ja, da haben wir ja das gleiche
Stress, wenn ich
Problem,
dran
ne?
denke.
Ich weiß nicht.
Haben viele,
Ja.
ich habe deine letzte Folge darüber
Aha,
gehört,
siehst
ja.
du, genau. Ja. Ich finde es
Wow.
schön, weil für mich war es total wichtig, die paar Leute, die ich zufällig auch mitgekriegt habe über Social Media, die auch kein Auto fahren können, wollen, sich nicht trauen, was auch immer. Das muss man ja auch erstmal rausfinden für sich, was das Problem ist, ne? Das ist ja erstmal auch so wieder so ein Ding, ja, wieso will ich das nicht? Wieso kann ich das nicht? Was sagt mir die ganze Zeit innerlich, tu es nicht? Ne? Das muss man ja irgendwie rausfinden.
Ich habe immer früher gedacht, warum, ja, genau.
Ja.
Ich habe immer früher gedacht, warum bin ich so dumm? Warum kann ich das nicht? Du hast diesen Führerschein. Jeder, so viele Menschen fahren Führerschein, die fahren Auto, die machen sich gar keine Gedanken darum. Und ich habe schon Panik, wenn ich daran denke, ich muss dieses Auto dann hinterher in irgendeinen Parkplatz manövrieren. Vielleicht im Parkhaus oder irgendwas. Und
Bist noch nicht mal losgefahren, ne? Und hast schon andere Ideen, was noch alles so passieren könnte, ja.
genau, und ich meine, früher habe ich dann immer gesagt, ich habe gar keinen Führerschein, weil mir das so peinlich war, dass ich einen Führerschein habe und ich fahre. Ja. Und jetzt weiß ich auch, daran liegt, darum bin ich nicht, warum, darum traue ich mich nicht. Ja. Und ja.
Das tut wirklich gut. Das hat mir sehr gut, ja, das hat mir sehr gut getan. Ja. Weil man endlich, und ich habe das jetzt schon vielen Leuten einfach so geantwortet, als Experiment, die mich gefragt haben, ja, was ist denn, warum fährst du denn nicht und so. Und weißt du, hier in der Kleinstadt ist es auch so, hier fahren Leute nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Also hier fahren nur Touristen oder Leute, sage ich jetzt mal ganz salopp, die irgendwie ihren Führerschein verloren haben, weil sie einen zu viel getrunken haben. Weißt du, die fahren mit dem Bus. Und ich fahre jetzt auch ab und zu mit dem Bus, ne, meine Kinder abholen oder so. Und wenn das jemand mitbekommt, dann finden die das immer recht komisch. Ne? Dann, hä, warum fährst du denn? Ihr habt doch ein Auto. Und ich sag, ja, es tut mir leid, ich kann kein Auto fahren, ich kann mich nicht konzentrieren, ich habe ADHS. Geht nicht. Und dann gucken die immer doof. Ne? Also die meisten Leute denken so, hä, was ist das denn jetzt? Aber ich sag das jetzt und ich schäme mich nicht mehr dafür. Und das ist ein Riesenfortschritt. Das finde ich.
Nee.
Ja.
Das stimmt. Aber wie gesagt, früher wusste ich es ja nicht. Und dann, dann zu sagen, dass ich Angst vorm Einparken habe und dass ich Angst habe, was zu übersehen, weil ich auch so Abstände nicht so gut und oder Geschwindigkeiten nicht so gut einschätzen kann und ob ich jetzt vielleicht zu dicht an den parkenden Autos fahre. Ich kann das nicht vernünftig abschätzen.
Ja, es stresst und dich einfach deswegen, auch zu sehr alles, ne?
Ich dann irgendwas über, genau, das stresst mich einfach über, ich weiß, wir haben es vor 8 Jahren haben wir das mal gemacht, weil mein Partner den Führerschein abgeben musste. Da hatten wir geguckt vorher, haben wir, ich glaube, ein halbes Jahr immer wieder probiert mit dem Auto fahren, jetzt eben so kleine Strecken bis zu uns zum Supermarkt und mal rund um den Block und mal bis zu meiner Mama irgendwie ans andere Ende der Stadt. Oder mal eben mit über die Autobahn bis nach Rostock eben so an die Ostsee so als kleine Belohnung. Und ich meine, ich hab so schlecht dabei, ich meine, es ging irgendwie so mit jemandem dran, der dann noch sagen kann, pass auf vielleicht oder ja. Oder seh mal zu, dass du mehr Abstand machst oder irgendwas. Aber ich hab manchmal war dann wirklich so nach dem Motto, jetzt könntest du mal wieder atmen.
Ja, richtig. Kenn ich
habe die ganze Zeit die Luft angehalten und war sowas von angespannt. Und
ach Mensch.
Dann aber sind wir auch zu der Entscheidung gekommen, okay, wir gehen dann eben während der 4 Wochen Führerschein weg, gehen wir dann einfach mit einem Rucksack und einem Einkaufstrolley einkaufen. Ja. Ist in Ordnung. Ja.
So, man wächst mit seinen Aufgaben, nicht wahr? Und manchmal sind Aufgaben auch, ja, genau. Und manchmal muss man eben auch aufgeben. In manchen Sachen. Das ist eben so. Und das kann auch mal gesund sein, ja. Das kann auch einfach mal gesund sein.
Naja, Mut zu den eigenen Fehlern oder Unzulänglichkeiten.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall. Das ist eine schwere Übung, aber ich denke, wir können das. Wir schaffen das. Und
ja, nach und nach.
Ich finde es total schön, dass wir heute gesprochen haben. Und ja, ich würde jetzt sagen, wir haben eine runde Folge zusammen aufgenommen. Hast du noch was du noch gerne besprechen wolltest oder sagen wolltest? Oder?
Nee, eigentlich fällt mir nichts mehr ein.
Dir fällt nichts mehr ein? Dann frage ich dich noch eine letzte Sache. Und zwar habe ich ja so eine schöne Playlist eröffnet, wo jeder Gast oder Gästin 2 Lieder draufpacken kann. Hast du 2 Lieder für uns, die für mich, die wir da drauf tun können?
Ja.
Wie schön.
Ja, ich höre nicht viel. Ich höre nicht viel Musik, aber ich mag Ellen total gerne. Liegen ist Frieden ist so mein Lied und 5 Meter Mauern von ihr ist auch mein Lied. Also diese beiden Lieder, ich finde, die passen so toll und die höre ich sehr gerne.
Wie schön. Das packe ich auf jeden Fall auf die Liste drauf. Das ist für alle, die einfach gerne Musik hören möchten, die andere ausgesucht haben. Und ich habe nämlich oft das Problem, dass ich nicht weiß, was ich hören soll. Und dann bin ich überfordert, wenn ich irgendwie durch die ganzen Playlists scrolle und Radio ist irgendwie nicht mehr so cool. Da läuft meistens nur Quatsch. Und dann finde ich das irgendwie die Idee schön zu sagen, wir machen einfach eine Playlist zusammen und dann können wir die einfach alle mal hören, wenn wir nicht wissen, was wir hören sollen. Und dann lernen wir vielleicht ein paar neue Lieder kennen.
Ja, ist eine tolle Idee.
Ja. Okay, liebe Marie, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank. Und ich hoffe, du hast heute noch einen schönen Abend und findest irgendwo ein kühles Plätzchen, weil ich bin hier schon zerflossen, glaube ich, mittlerweile. Ich würde wirklich gleich am liebsten in einen Pool springen, den ich nicht habe.
Ich werde jetzt in die Küche gehen müssen und kochen müssen.
Toll.
Und da ist es ganz heiß beim Kochen.
Ja, genau,
aber
das stimmt.
Gut.
Es ist 18 Uhr.
Die Pflichten einer Mama.
Mhm, ganz genau, da
genau.
Knurren schon die Mägen.
Essen kommt pünktlich auf den Tisch.
Ja, auch das darf mal ein bisschen verschoben werden.
Ja.
Gut, dann sage ich danke und vielleicht hören wir uns ja mal wieder, ne?
Ja, wäre schön.
Ich wünsche dir alles Gute.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Ja, klar, total gern. Alles Gute für dich und deine Tochter und natürlich die ganze Familie, ne?
Ja, danke schön.
Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.